75 Jahre Grundgesetz. Dazu gab es in München einen großen Aktionstag. Tausende Kinder und Jugendliche von allen Schularten sind beim Walk of Democracy zum Rindermarkt mitten in der Münchner City mitgelaufen. Sie haben ihre Liebeserklärungen an das Grundgesetz abgegeben. Dabei war auch unser Reporter Johannes von Kreitz.
Wer zu seinem 75. Geburtstag 300 Jugendliche einlädt, mit zu feiern und die auch noch Klassenkameraden und Lehrerinnen mitbringen dürfen, der bekommt, was er verdient. Partystimmung in der Münchner Innenstadt am 15. Mai. Münchner Kitas und Schulen waren aufgerufen, im Rahmen der Aktionswoche München feiert 75 Jahre Grundgesetz zu feiern. In einer Fußgängerzone mit kreativen und bunten Aktionen. Beim Walk of Democracy am vergangenen Mittwoch gestalteten Kinder, Jugendliche und ihre Lehrkräfte einen Parcours über ungefähr einen Kilometer. Mit 15 Stationen zu den Artikeln der Grundrechte. Mittendrin Schüler und Schülerinnen, die um bunte Transparente herumstehen, auf denen Paragraph 1 des Grundgesetzes erklärt wird.
Wir sind aus der Arthur Kutscher Realschule.
Habt ihr hier ein besonderes Grundgesetz liegen?
Also wir haben vor allem über Menschenwürde und Freiheit vor allem was gemacht, weil uns das wichtig ist, dass die Würde geachtet wird von Menschen.
Und wenn jetzt eure Lehrerin euch demnächst anmault, kommt ihr dann mit der Würde des Menschen? Moment mal.
Ich würde mich das nicht wirklich trauen.
Gibt's so eine Interaktion?
Ja, also ich finde, die Larissa hat sich jetzt sehr zurückhaltend gegeben, weil sie ist kreativ gewesen. Ich meine, das Grundgesetz ist ja wirklich sehr trocken geschrieben. Und sie hat ein Pinguingesetz erfunden, pocht auf das Recht der Kinder, dass, wenn sie traurig sind, ein Pinguin angewatschelt kommt.
Auf einem der selbstgemachten Schilder ist ein Pinguin zu sehen. Ein paar Meter weiter stehen Schüler um eine Leinwand herum.
Wir haben so einen Film gedreht in der Schule, den wir vorher gezeigt haben.
Und was war das für ein Film?
Ja, über Wohnungsrecht. Die Polizei geht in die Wohnung und so.
Also Unverletzlichkeit.
Genau.
Ja, einfach, dass das Haushalt geschützt ist. Und
warum war das wirklich wichtig für euch?
Weil zu Hause eine Wohlfühloase sein sollte.
An der nächsten Station steht ein großer Karton mit Löchern, in die man nicht hineinsehen, aber hineingreifen kann. Eine Schülerin des Theodor-Linden-Gymnasiums erklärt, worum es geht.
Also wie die Leute halt die Sachen empfinden, also finden sie Artikel 1 ist eher so weich, ist es hart, ist es kalt, ist es halt warm.
Wollen wir es mal schnell machen zusammen?
Ja, wieso nicht?
Ich bin jetzt sehr gespannt. So, und da ist ein bisschen wie Kekse. Nee, das sind die Legosteine. Und jetzt?
Was denken Sie, zu welchem Artikel es passt?
Jedes Individuum darf sich, glaube ich, frei entfalten, weil das sind so ganz unterschiedliche Steinchen. Mhm.
Eine lockere Atmosphäre herrscht bei den Jugendlichen und ihrem Lehrer vom Sonderpädagogischen Förderzentrum 2 in München. Ihnen geht es auf den selber gestalteten Plakaten vor allem darum, sagen zu dürfen, was sie wollen.
Meinungsfreiheit. Aber unser Lehrer, unsere Klasse, lasst uns nicht viel reden. Immer Diktatur bei ihm.
Er verwendet immer alles gegen mich, deswegen wird er später auch Anwalt.
Okay. Gibt es manchmal auch Gegenwind dann in der Klasse und was für Diskussionen gibt's?
In meiner Klasse gibt es tatsächlich keinen Gegenwind. Eine Schule an sich ist eigentlich der perfekte Ort, um alles, was mit Demokratie zu tun hat, zu erklären. Ja, und das machen wir eigentlich jeden Tag. Wir schauen beispielsweise jeden Morgen eine Dreiviertelstunde lang die Tagesschau. Deswegen sind meine Kids auch alle recht gut informiert, was das angeht und ja, bilden sich da ihre Meinung.
Ich will dann auch für die Gesetze einstehen, denn die Rechten wollen uns das Recht wegnehmen.
Wow, wow, wow. In einem Marsch ziehen alle Beteiligten anschließend zum Münchner Rindermarkt, wo mit Live-Acts von einer Bühne in ausgelassener Stimmung weitergefeiert wird. Unter anderem mit einem Rap-Konzert der Münchner Willy-Brandt-Gesamtschule.
Jeder hat seinen eigenen Text so geschrieben und wir haben danach alles zusammengebaut. Also ich fand den Prozess richtig toll.
Hast du während der Aktion jetzt irgendwas Neues gelernt, was du nicht wusstest vorher über deine Rechte?
Was ich sagen kann, was andere lernen würden aus dieser Aktion, dass wenn du jemanden hast, für den du singst, dann kann es dir immer sehr gut helfen, für dich selber einzustehen und für dich selber was zu machen.
Hast du ein Lieblingsgrundrecht?
Also, dass der Mensch unantastbar ist.
Okay. Dankeschön.
der Walk of Democracy von Münchner Schülern und Schülerinnen und viele weitere Aktionen zum Geburtstag des Grundgesetzes. Mitgewirkt haben bei der Organisation auch Lavinia Rath und Chris Hamm. Und beide sitzen jetzt hier bei mir im Studio. Hallo.
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 Lavinia, war dieser Tag, war diese Aktion ein Riesenerfolg?
Also ich denke schon. Trotz des Regens würde ich sagen, dass sich an dem Tag sehr viele Leute mit dem Grundgesetz beschäftigt haben, ob sie wollen oder nicht, weil ja sehr viele Menschen aufgetreten sind mit ihren Liebeserklärungen und ihre Perspektiven auf das Grundgesetz geteilt haben. Grundsätzlich finde ich, dass 75 Jahre Grundgesetz eine Aktionswoche einfach verdient hat und mehr als einen Tag verdient hat. Und für mich ist jede Person, jeder Passant, der vorbeigelaufen ist und sich einmal kurz Gedanken darüber gemacht hat, okay, was sichert gerade eigentlich unsere Grundgesetze, unsere Grundrechte, war für mich schon ein Erfolg, ja.
Chris, wie ist das bei Ihnen?
Ich habe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich empfunden wie du, Lavinia. Ich fand, wir waren da sehr groß, laut und bunt und haben auch verschiedenste Menschen angezogen, Passanten, die da vorbeigekommen sind und sich das Ganze einfach mal angeschaut haben. Und was ich sehr, sehr schön fand, dass auch vor allem junge Menschen sich mal intensiv mit diesem Grundgesetz auseinandersetzen konnten, einen Anlass, Raum, Zeit und eine Bühne dazu bekommen haben, eigentlich mal nachzudenken und zu teilen, was das Grundgesetz für sie selbst so bedeutet.
Lavinia, was ist denn Ihr Lieblingsartikel im Grundgesetz?
Also, das ist vielleicht jetzt für manche Menschen etwas basic, aber ich finde, mein Lieblingsartikel im Grundgesetz ist tatsächlich der erste, also die Würde des Menschen ist unantastbar, weil als ich mich das erste Mal mit dem Grundgesetz im Sozialkundeunterricht auseinandergesetzt habe, war das für mich einfach ein sehr, sehr schön formulierter Satz, deshalb hatte er schon direkt eine Wirkung auf mich, aber auch der Fakt, dass eigentlich jedes Grundrecht darauf aufbaut. Also das ist ja nicht umsonst der erste Artikel. Und davon auszugehen, dass mir als Mensch eine Würde gegeben ist, die dafür sorgen soll, dass ich ja gut leben kann, dass ich in würdevollen Umständen leben kann und aber auch, dass mich zum Beispiel niemand beleidigt oder in irgendeiner Art und Weise diskriminiert, hat für mich so eine Kraft gehabt. Und der Fakt, dass das auch wirklich festgeschrieben ist, klar, man kann, wie wir jetzt auch am Aktionstag drüber gesprochen haben, man kann drüber diskutieren, inwiefern es eingehalten wird. Aber der Fakt, dass ich mich darauf berufen kann, dass ich eine Würde habe, auf der all meine Grundrechte basieren und die das Ganze halt für mich irgendwie sicherstellen, dass es wirklich jedes Mal, kann ich es irgendwie gar nicht glauben, aber es freut mich, dass ich es glauben darf.
Im Radio kann man es nicht sehen, Sie sind schwarz. Deshalb hat der Artikel, Grundgesetz Artikel 1, vielleicht noch eine ganz besondere Bedeutung für Sie, weil Sie Diskriminierungserfahrungen schon gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich diesen Artikel schon mal selbst zitiert auf einer Demo, als wir das N-Wort damals ächten wollten und das ist dann auch glücklicherweise erfolgreich gewesen. Und damals habe ich mich eben darauf berufen, dass dieses Wort als Beleidigung gegenüber schwarzen Menschen eben gegen diese Menschenwürde verstößt, weil es uns in unserem ja sozialen Achtungsanspruch nicht entgegenkommt und einfach erniedrigt. Daher kann ich sagen, dass wenn ich zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen mache, mich eigentlich immer wieder darauf berufe, dass das mich gerade erniedrigt als Mensch und dass solche Beleidigungen verboten sein müssen, weil sie unsere Menschenwürde verletzen und somit auch unser Grundgesetz.
Der Erfolg, was war das damals?
Der Erfolg war, dass in München das N-Wort zu einer Beleidigung geworden ist, die eben auch strafbar geworden ist, in dem Sinne, dass man das anklagen konnte und anzeigen durfte. Es ist ja bereits so, dass man Beleidigungen anzeigen durfte, aber davor war das N-Wort und der Umgang damit nicht rechtlich definiert. Und insofern ist es natürlich schwierig für Betroffene wie jetzt mich oder auch meine Bekannten etc. da Anzeige zu erstatten, wenn das Gesetz selber nicht weiß, wie man damit umgehen soll und die ganzen Operatoren, die dazu gehören. Und es ist natürlich ein Wort, das klar jetzt nicht jeden Tag verwendet wird, aber ich habe damit Erfahrung gemacht. Also, dass mir das jemand auf der Straße zugerufen hat, ist passiert. Und davor habe ich mich unbeholfen gefühlt, weil es keinen Beispielfall gab, wo das wirklich dann strafbar war. Und für mich muss so etwas strafbar sein, wenn Dinge wie andere Beleidigungen strafbar sind, dann ist das auf jeden Fall etwas, was darunter zählen muss. Und dass wir das geschafft haben, ist, finde ich, ein großer Erfolg für die Rassismusbekämpfung in Deutschland, weil man auch anerkennt, dass Sprache verletzend sein kann und dementsprechend auch gewisse Konsequenzen damit eingehen müssen.
Und als Grundlage dient Artikel 1 unseres Grundgesetzes auch dafür.
Also bei meiner Begründung war es das und ich denke, es sollte auf jeden Fall als rechtliche Grundlage dienen, weil es eben dann gegen die Menschenwürde verstößt.
Chris, welchen Artikel im Grundgesetz mögen Sie ganz besonders gern?
Bei mir ist es tatsächlich der zweite Artikel gleich, um die Reihenfolge fortzusetzen. Das ist der Artikel, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, so und so on. Und ich bin ganz überrascht, weil das, wovon Lavinia gerade gesprochen hat, interpretiere ich eigentlich auch in diesem Artikel. Denn die freie Entfaltung der Persönlichkeit bedeutet ja nichts anderes, als aufwachsen zu können, so wie man das möchte. Und sich entwickeln zu können in einer Vielfalt, in der das dann selbst eben auch möglich sein könnte.
Ich bin jetzt total baff, warum Sie diese Artikel so genau kennen und zitieren können. Woher kommt das?
Also bei mir war es wirklich, dass ich mich im Rahmen meiner Rede damals auf der Demo da sehr damit beschäftigt habe mit dem ersten Artikel. Und auch, muss ich sagen, ich habe einen sehr guten Sozialkundelehrer gehabt, der mit uns das Grundgesetz wirklich durchgegangen ist. Daher, ich kann da auch nur meinen Lehrer loben.
Bei Ihnen, Chris?
Bei mir war das tatsächlich auch meine Sozialkundelehrerin, die das Grundgesetz mit uns ziemlich intensiv von vorne bis hinten und von hinten bis vorne durchgegangen ist. Und tatsächlich auch die Aktion zum Grundgesetz. Da gab es dann zum ersten Mal eigentlich wirklich diesen Aufruf und vor allem diese Zeit, wo man gesagt hat, boah, jetzt setze ich mich mal damit auseinander und jetzt überlege ich mir mal, wie wirken sich diese Artikel eigentlich auf mein eigenes Leben aus. Und ich finde es wunderschön, dass sich das so empowert hat, dieser erste Artikel bei dir. Und was du auch daraus gezogen hast, dass es so die Grundlage für dein Engagement war, Lavinia. Und für mich gilt da so ein bisschen bei Artikel 2 dasselbe. Nämlich die freie Entfaltung der Persönlichkeit bedeutet ja, gefördert zu werden. In dem Sinne, wie man sich entwickeln möchte. Und Chancengerechtigkeit herzustellen, egal ob es da um soziale Unterschiede geht und um soziale Milieus, egal ob es da um Bildungspolitik geht und Gerechtigkeit in der Schule, egal ob es da geht um sexuelle Vielfalt oder andere Vielfalt.
Spannend. Bei mir war es immer Artikel 3, Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und ich meine natürlich besonders dann Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war für mich lange Jahre und ist es bis heute der wichtigste Artikel. Hat der noch irgendwie großes Interesse bei euch oder stößt der bei euch noch auf großes Interesse oder denkt ihr, das ist ja sowieso längst passiert und da braucht man nicht mehr für zu kämpfen?
Also tatsächlich würde ich sagen, wir oder zumindest jetzt unsere Generation befindet sich da in einer sehr privilegierten Position, weil ja die Generationen vor uns dafür gekämpft haben, dass dieser Artikel auch mit aufgenommen wird und dass sich das sozusagen auch umsetzt, was zum Beispiel jetzt eben die Gleichberechtigung angeht.
Genau, 1994 wurde der Artikel ergänzt, dass es staatliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen. Das war also quasi, als ich jung war, war das ein ganz wichtiges Ziel und das ist dann umgesetzt worden. Das war für uns ganz wichtig. Steht jetzt für euch, seitdem ihr geboren seid, natürlich längst schon drin.
Genau, das stimmt. Und ich denke, da ist vielleicht auch die Gefahr, dass man das als zu selbstverständlich nimmt, weil man eben davon ausgeht, ja, Gleichberechtigung steht ja im Gesetz und wir kennen es ja gar nicht anders. Wir sind ja damit aufgewachsen. Ich denke, dass es in unserem, sag ich jetzt mal, sozialen Engagement trotzdem irgendwo noch eine Rolle hat, auch wenn wir jetzt nicht aktiv an gesetzliche, ja, Festlegungen von Gleichberechtigung denken, ist es trotzdem so, dass natürlich, wenn man sich die Gender Pay Gap anschaut, ja, viele auch feministische Bewegungen weiterhin dafür kämpfen, dass diese Gleichberechtigung auch umgesetzt wird.
Bei der Entlohnung.
Genau. Und daher denke ich, dass auf jeden Fall nicht in Vergessenheit rücken darf, weil natürlich, auch wenn etwas da ist wie das Grundgesetz, wir haben es ja auch in verschiedenen Liebeserklärungen gesehen und wir sehen es auch in anderen Ländern ohne Verfassung, dass das keine Gegebenheit ist und daher darf man das einfach nicht als selbstverständlich nehmen.
Da würde ich mich tatsächlich sehr, sehr gerne anschließen dabei. Denn ich glaube, dass unsere Generation immer noch auf dem Schirm hat, dass es heutzutage auch in unseren täglichen Interaktionen immer noch unterschwelligen Sexismus gibt und es immer noch Fälle von Diskriminierung gibt, die tagtäglich so vorkommen. Ich denke aber auch, dass sich die Debatte darum so ein bisschen weiter bewegt hat, weil zumindest in unserer Generation, jedenfalls hoffe ich das, schon in den Köpfen verankert ist, dass es diese hundertprozentige, ja, Gerechtigkeit, dieses hundertprozentige Diskriminierungsfreie, was wir ja anstreben als Ideal, heutzutage noch nicht gibt. Und dass es da immer noch nötig ist, sich dafür einzusetzen und darauf hinzuarbeiten. Und mit den eigenen Aktionen und mit den eigenen Handlungen dann eben auch darauf hinzuwirken. Ich glaube aber auch, dass sich die Debatte auch so ein bisschen verschoben hat zwischen der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und zum Beispiel auch non-binären Personen. Die gibt's ja auch noch.
Sollten die auch noch erwähnt werden? Also zum Beispiel eben die geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung auch noch in den Artikel 3 Absatz 2 aufgenommen werden, eurer Meinung nach? Weil Mann und Frau steht da. Und wir wissen heute, es gibt mehr als das.
Ich glaube, Sprache formt ja immer Wirklichkeit. Das ist diese berühmte Diskussion auch um das Gender-Sternchen herum, wo wir uns, glaube ich, alle schon viele Tage lang Gedanken gemacht haben, was wir alle, glaube ich, schon öfters durchgekaut haben. Aber ich glaube eben auch, weil Sprache Wirklichkeit formt, ist es ganz gut, wenn in Sprache auch diese dritte geschlechtliche Identität oder die geschlechtliche Vielfalt mit einbezogen wird. Von daher glaube ich, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, da ein drittes Geschlecht auch noch mit zu ergänzen im Artikel.
Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Zum einen ist es natürlich grundsätzlich auch das Gefühl von angesprochen sein, sage ich jetzt mal, wenn nicht-binäre Personen das Grundgesetz selbst lesen oder das vorgelesen wird und man sich eben nicht angesprochen fühlt, dann ist natürlich auch ein grundlegendes Gefühl da, dass es für einen nicht gilt. Und die Gefahr ist ja auch, dass wenn das im Grundgesetz nicht verankert ist, dass weiterhin ein Fall für das Bundesverfassungsgericht bleibt. Und je nachdem, wie die Wahlergebnisse ausfallen, könnten viele nicht-binäre Personen oder Menschen mit anderer sexuellen Orientierung als heterosexuell die Gefahr sehen, dass ihre Menschenrechte, je nachdem, wer im Bundesverfassungsgericht dann wirklich sitzt, in Gefahr sein könnten. Und ich denke, das wäre ein großer Verlust für unser Land, wenn sich mehr und mehr Menschen, als es eh schon tun, weiterhin nicht geschützt fühlen von unserem Staat.
Und da schließe ich mich ganz stark an. Wir hatten ja bei der Aktion zum Grundgesetz schon darüber gesprochen und du hattest ja jetzt auch nochmal erwähnt, dass es immer noch rechtliche Unsicherheiten gibt in Bezug auf Diskriminierungsfreiheit und vor allem eben auch auf Diskriminierungsverbote, dass es zum Beispiel für die öffentliche Verwaltung noch nicht in allen Bundesländern eine Definition gibt, was Rassismus überhaupt bedeutet und ausgehend von dieser fehlenden Definition auch rassismusfreie oder rassistische Zuschreibungen überhaupt nicht so leicht erstmal aus der Verwaltung entfernt werden können.
Ich glaube, wir sind uns hier einig, dass das Grundgesetz und die Grundrechtsartikel ein sehr kostbares Gut sind, dies zu schützen gilt. Und trotzdem sollte nach und nach auch was verändert werden und es wurde immer was verändert. Wie ist da Ihre Haltung? Es muss geschützt werden. Auf der anderen Seite muss es behutsam verändert werden. Wie kann man das ausbalancieren?
Also ich denke, bei der Veranstaltung zum 75 Jahre Grundgesetz hießen ja die meisten Erklärungen nicht umsonst Liebeserklärungen. Also wir hatten teilweise Liebeserklärungen, die dankbar waren. Also vor allem jetzt von denjenigen, die aus einem Land kommen ohne Verfassung. Und es gab natürlich auch Liebeserklärungen, die einen Anspruch gestellt haben, die Kritik ausgeübt haben bezüglich der Umsetzung vom Grundgesetz. Und ich denke, dass es eigentlich das Wort Liebe ganz gut beschreibt, weil Liebe ja nie komplett positiv ist, sondern es bedeutet, dass man keine Gleichgültigkeit zeigt, dass man keine Teilnahmslosigkeit zeigt, sondern dass einem etwas wichtig ist. Und Ansprüche zu stellen, zu sagen, okay, wir müssen etwas verändern, ist eigentlich, finde ich, eines der Zeichen, dass wir das Grundgesetz schützen möchten, weil es uns eben nicht egal ist, weil wir uns eben damit beschäftigen, wie kann man es verbessern, wie kann man es ändern, wie kann man es anpassen, dass es wirklich alle betrifft und alle schützt. Daher denke ich, ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe und ich will mir gar nicht anmaßen, dass ich sie lösen kann, aber ich sehe es schon als sinnvoll an, weil es gibt ja auch andere Länder. Ich selbst zum Beispiel habe einen Austausch nach Chile gemacht und ich war damals anwesend, als die neue Verfassung gewählt worden ist. Beziehungsweise da gab es halt eben Ja oder Nein. Das heißt, man hat eben dafür gestimmt oder dagegen. Und ich denke schon, dass es etwas mit diesem Land gemacht hat, das zu ändern. Ich meine, die Verfassung stammt auch aus einer Diktatur, das muss man auch dazu sagen. Aber